Moin zusammen. Ich habe festgestellt, dass Moin eigentlich ideal ist, weil es keinen Tageszeitenbezug hat. Das war mir zwischendurch entfallen, dass das ja eigentlich diese ganzen Zeitzonenproblematiken lösen würde auf ideale Weise. Also Moin zusammen und herzlich willkommen bei Far Away. Ich bin Julian. Ich sitze hier im 12. Stock des McAllister Towers an der UC Hastings. Es ist relativ grau und neblig draußen, was aber gar nicht ungewöhnlich ist, da es bei mir 8:10 Uhr morgens ist aktuell. Bei euch also wahrscheinlich ein bisschen später in den allermeisten Fällen. Es sei denn, ich weiß von irgendwelchen ZuhörerInnen nicht. Aber ja, San Francisco neigt dazu, neblig in den Morgen zu starten, auch wenn das jetzt in den letzten Wochen nicht so stark der Fall war. Aber heute ist es so und das zerstört aber die Hoffnung darauf nicht, dass es heute noch ein bisschen hübscher wird. Ich schau mal, wie sich das ankündigt. Nee, soll den ganzen Tag neblig bleiben. Na gut, morgen soll es regnen. Das ist relativ spektakulär. Da warten wir seit Wochen und Monaten drauf. Also es hat dieses Jahr noch nicht geregnet hier. Und ja, das ist dann ja vielleicht auch ein bisschen viel. Aber nun ja, herzlich willkommen jeweils und es gab mal wieder eine Woche, die hinter mir liegt größtenteils. Und natürlich war das in vielen Belangen eine etwas besondere, spezielle Woche, das kann man nicht anders sagen, aber ja, die Nachrichtenlage, die beeinflusst uns alle ein bisschen. Das wird aber, denke ich, in den kommenden Minuten dann ohnehin noch Thema sein. Ich würde also sagen, steigen wir direkt ein in die Woche. Wir beginnen mit der Schlagzeile der Woche. Ich bin mal wieder zu sfgate.com gewechselt. Und habe dort eine Schlagzeile vom 24. Februar. Ich weiß gar nicht, ob das streng genommen noch diese Woche ist. Doch, ja, doch, klar. Der Februar, der ist ja immer so unangemessen kurz. Die Schlagzeile lautet: It's a bear battalion. Hank the Tank turns out to be three bears. Was dahinter steckt ist, es gibt offenbar in Tahoe, also in den Bergen, da wo die Leute hier immer zum Skifahren hinfahren, ein Problem mit Bären. Also Anwohner haben ein Problem mit einem sehr, sehr großen Bär, der 500 Pfund wiegt. Das ist also so 280 Kilo werden das sein, die Ecke. Pfund ist leider kein halbes Kilo exakt. Das ist ein bisschen schwierig. Also im Kopf umrechnen kann ich es nicht. Ich habe dafür eine App. Ich wiege um die 160 Pfund, falls das jemandem hilft. Und das sind, glaube ich, so 72, 73 Kilo, irgendwie sowas. Naja, jedenfalls dieser Hank the Tank, der war im Verdacht, ungefähr 30 Häuser beschädigt zu haben in den letzten Wochen rund um den Lake Tahoe. Und allgemein waren die in Nordkalifornien und Nevada halt wohl ordentlich unterwegs und haben da randaliert, beziehungsweise der. Aber es hat sich jetzt rausgestellt, dass dieser Bär, der neben Hank the Tank auch die Namen Jake oder Yogi getragen hat oder Big Guy, dass der in Wahrheit drei Bären ist. Genau, und das erklärt, warum dieser Bär so aktiv ist, beziehungsweise diese Bären. Das ist nämlich, er lebt im Wald, geht niemals raus. Und ist wahrscheinlich auch eher ein Problem als ein Schadbär. Jedenfalls haben die Anwohner von Tahoe ja, jetzt offenbar beschlossen, dass sie jetzt rausgehen und auf ihn schießen. Nein, erstaunlich, also nicht. Das ist zwar ein sehr amerikanischer Approach, aber es wird jetzt erstmal gemessen. Also er wird mit einem Sender ausgestattet und offenbar soll auch eine genetische Analyse durchgeführt werden. Und dann wollen sie ihn ja wahrscheinlich überführen in ein geeignetes Habitat, also da, wo weniger Ferienhäuser stehen, schätze ich mal. Ansonsten ein schönes Zitat wahrscheinlich noch von dem Sprecher der zuständigen Regierungsbehörde. What's problematic about this bear is how large it is. Also, was problematisch über diesen Bären ist, ist, dass er so groß ist. Ja, das finde ich, kann man auch einfach mal an der Stelle dann stehen lassen. Die Schlagzeile der Woche. Ja, was mich selbst angeht, eigentlich eine eher unspektakuläre Woche, würde ich sagen. Wir trudeln so auf die Midterms zu. Quatsch, Midterms. Es gibt keine Midterms diesmal auf das Spring Break zu. Ich habe erstaunlicherweise keine Midterm-Exams. Ich weiß nicht warum. Falsche oder richtige Kurse gewählt. Jedenfalls muss ich nichts irgendwie extra schreiben, aber gleichwohl natürlich ein bisschen Zeug vorbereiten. Das führt wahrscheinlich dazu, ich sage es jetzt schon mal, ich werde es am Ende auch nochmal sagen, dass ich nächste Woche auf eine Folge verzichten werde. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie gigantisch viel Arbeit wäre, hier das aufzunehmen, aber es gehört halt so ein bisschen zum Uni-Rhythmus dazu. Und ja, ich werde wahrscheinlich die Woche ohnehin großteils nutzen, um viel aufzuschreiben, zusammenzufassen, outzulinen, herrliches Wort. Also quasi, ja, das Semester so ein bisschen vorzubereiten, den Rest des Semesters vorzubereiten, indem ich quasi mit den Lernmaterialien schon mal anfange. Und das ist dann wahrscheinlich einfach nicht so spannend. Ich behalte mir vor, das spontan zu ändern, wenn ich denke, boah, es ist doch so viel passiert, dass es für eine eigene Folge reicht. Aber ansonsten würde ich das wahrscheinlich in 2 Wochen mit abhandeln. Das ist noch nicht ganz sicher, wie gesagt, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Nun ja, aber diese Folge, die nehme ich noch auf. Und da fängt es an mit dem Donnerstag. Der Donnerstag war natürlich ein sehr besonderer, unangenehmer Tag. Einfach deswegen, weil wir alle in den Morgenstunden beziehungsweise teilweise schon am späten Vorabend erfahren hatten, dass Russland in die Ukraine einmarschiert war. Das blieb natürlich auch hier nicht außen vor. Also auch wenn es geografisch weit weg ist, sind die USA natürlich in so einem Konflikt ein wichtiger Beteiligter und damit auch immer gleich irgendwie mit betroffen. Also man merkt das schon, diese Wahrnehmung, dass man eben Weltmacht ist und dass man militärisch eine relevante Rolle spielt, auch und gerade an der Ostgrenze der NATO. Das ist eben schon ein Ding. Und dementsprechend fühlten sich alle auch relativ betroffen, was die US-Studierenden angeht, was die LLM-Klasse angeht, natürlich noch ein bisschen mehr. Wir sind halt viele Europäer erstmal und Europäerinnen. Und eine Kommilitonin stammt auch aus der Ukraine. Eine andere Kommilitonin stammt aus Russland, von der habe ich seit diversen Wochen nichts mehr gehört. Sie ist normalerweise eigentlich Expertin für sehr viele Dinge, aber offenbar nicht für Krieg. Hat uns das dementsprechend schon getroffen. Ich will nicht sagen, dass es unerwartet gewesen sei. Also die mediale Berichterstattung hat damit gerechnet seit Tagen, Wochen, dass es so weit käme. Aber natürlich hofft man, dass es eben dann doch anders kommt. Also auch wenn die Meldungen da sind und auch wenn alle sagen, wie wahrscheinlich das ist, hofft man ja, es geht noch irgendwie anders aus. Ist es nicht. Und ja, jetzt bleibt nur den Menschen in der Ukraine das Beste zu wünschen, was immer das sein mag. Und ja, zu tun, was man kann, was wahrscheinlich in den allermeisten Fällen, so ehrlich muss man sein, nicht viel ist. Ja, dementsprechend haben sich die Vorlesungen auch sehr, ja, wie soll man sagen, eingeschränkt gestaltet. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Also in CrimPro, unser Prof hat tatsächlich einen ukrainischen Familienhintergrund auch, hat uns deswegen auch eine halbe Stunde früher gehen lassen, weil ja auch andere Dinge im Kopf, ist ja auch sehr verständlich. Und in Property ging es dann gar nicht um das Thema, aber auch dort sind wir ein bisschen früher rausgelassen worden. Nun ja, nach den Vorlesungen sind wir dann direkt mehr oder weniger zur City Hall, wo nämlich eine Kundgebung stattgefunden hat. Also ein paar tausend Leute, ich bin immer schlecht sowas zu schätzen, haben sich da getroffen und auch diverse Leute aus unserer Klasse. Und ja, Amerikaner, Amerikanerinnen, UkrainerInnen und ganz, ganz, ganz unterschiedliche Leute, die sich da eben versammelt haben. Ein Senator, ein Staatssenator war auf jeden Fall noch da und hat gesprochen, überraschend kurz für einen Senator. Und ansonsten gab es eben sehr viele Redner und ich bin jetzt nicht so der Freund des Formats Kundgebung, weil, naja gut, es zeigt schon, dass sich Leute für das Thema interessieren, aber es ist eben am Ende auch rumstehen, also in großer Zahl rumstehen, um Solidarität zu zeigen. Aber gut, war halt das Format und das hat dann ja noch ein paar Mal stattgefunden im Laufe der Woche. Ich denke, es war dennoch wichtig, in irgendeiner Form wenigstens ein Zeichen zu setzen, denn naja, viel anderes kann man vermutlich nicht machen. So war er dann, der Donnerstag. Den Freitag habe ich dann begonnen. Man hört übrigens, glaube ich, dass meine Stimme so ein bisschen leidet. Also ich bin leicht erkältet, glaube ich. Das muss an diesen nebligen Morgenden liegen. Und an den Kundgebungen und so. Ja, mal schauen. Aber ich denke, ich werde das irgendwie durchhalten, die Folge. Und wenn ich danach nicht mehr sprechen kann, dann ist es halt so. Den Freitag begonnen habe ich mit einem weiteren Informational Interview, also diesen quasi Job-Interviews, die aber keine Job-Interviews sind, sondern wo man sich nur informieren möchte über das Feld, über einen bestimmten Job und wo man den Lebenslauf nur für den Fall, dass jemand zufällig sucht, einfach mal hinterlassen möchte. Es ist ein etwas merkwürdiges Format, aber der Vorteil ist, man muss keinen Bewerbungsprozess durchstehen, sondern kann direkt mit Leuten sprechen. Und das ist ja manchmal auch ganz interessant. Also ein Informational Interview mit einem Partner einer großen internationalen Kanzlei wieder, der an der Ostküste sitzt. Deswegen war das zeitlich auch nicht so leicht zu arrangieren, aber haben wir hinbekommen. War jetzt nicht so aufschlussreich im Vergleich zu den anderen Interviews, die ich vorher schon hatte, auch mit Vertretern der gleichen Kanzlei. Insofern nicht spektakulär, aber trotzdem ganz interessant. Er hat mir zumindest ein paar Tipps zur Jobsuche gegeben. Denen bin ich dann noch gleich nachgekommen, habe eine Ausschreibung gefunden, die so wirkte, ebenfalls Ostküste, aber mit Filiale in San Francisco, die so wirkte, als würde sie ganz gut auf mich zugeschnitten sein. Habe mich dann am Freitag auch direkt noch beworben. Bis heute noch nichts gehört, was tendenziell eher ein gutes Zeichen ist. Also offenbar ist die Bewerbung nicht direkt aussortiert worden. Und jetzt ist ja auch schon Mittwochmittag an der Ostküste. Und dementsprechend bin ich erstmal guter Dinge, dass das vielleicht was werden könnte. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Ansonsten der Freitag, wie traditionell üblich, natürlich größtenteils bestehend aus Bar-Exam-Vorbereitungen. Ich bin jetzt aktuell bei Contracts, also beim Vertragsrecht. Und das US-Vertragsrecht ist ein bisschen anders als das deutsche. Also im Mittelpunkt steht da insbesondere, dass es keine Verträge ohne Consideration gibt. Consideration ist, man muss irgendwas zahlen. Also es muss kein Geld sein, es kann auch eine Gegenleistung in irgendeiner anderen Form sein, aber es muss irgendeine Zahlung geben. In Deutschland ist es ja nicht so, da braucht man ja nur Angebot und Annahme. Also eine Schenkung zum Beispiel ist ein Vertrag in Deutschland, hier ist es keiner. Schenkung ist nicht immer ein Vertrag in Deutschland, aber es kann ein Vertrag sein. Hier kann das nicht der Fall sein. Hier müsste es für die Schenkung irgendwas als Gegenleistung geben, so dass es dann quasi keine Schenkung mehr wäre. Das muss keine materielle Gegenleistung sein, es kann zum Beispiel auch irgendwas sein wie das Beispiel aus dieser Videovorlesung, die ich nutze, war, dass man eine Woche darauf oder ein Jahr darauf verzichtet, The Bachelor im Fernsehen zu sehen. Das wäre eine Gegenleistung. Ich verzichte übrigens seit mehr als einem Jahr schon darauf. Seit quasi Jahrzehnten bis Jahrhunderten verzichte ich darauf, aber mir hat noch nie jemand was dafür geschenkt, was sehr bedauerlich ist. Da habe ich ein paar Stunden mit verbracht und dann noch ein bisschen Zeit damit, die nunmehrige Woche vorzubereiten. Das ist nicht so interessant, aber naja. Und abends war ich dann ausnahmsweise nicht verabredet, sondern habe die Zeit genutzt, um in Elden Ring einzutauschen. Elden Ring, für alle, die es tatsächlich nicht mitbekommen haben, ist ein Videospiel, das unter anderem mit Beteiligung von George R.R. Martin, also dem Game of Thrones-Schöpfer, entstanden ist. Und ja, da kann man relativ viel Zeit mit verbringen. Das habe ich auch tatsächlich dann getan. Hat Spaß gemacht. Ich war nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber das gehört zum Konzept, glaube ich, dazu. Und Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Da habe ich dann noch ein paar der kühleren Abende in der Woche mit verbracht. Muss ja manchmal auch was anderes machen als Sport und Bier und Lernen. Wobei das drei gute und wichtige Dinge sind. Ja, das war der Freitag. Das Rechtsthema der Woche steht natürlich noch an, bevor wir uns hier alle ins Wochenende verabschieden. Und ich habe mich entschieden, mal wieder ein etwas leichteres Thema zu nehmen. Das leichtere Thema ist allerdings auch kein unwichtiges Thema deswegen, aber es ist von etwas weniger aktueller Brisanz vielleicht, wobei das, es ist auch ein bisschen aktuelle Brisanz drin. Bevor ihr alle rätselt, es geht mir um den Civil Rights Act, und zwar den Civil Rights Act von 1968. Nicht den von 1964, der tendenziell ein bisschen bekannter ist, sondern den sogenannten Fair Housing Act. Also um die Geschichte der Civil Rights Act so ein bisschen zu rekapitulieren. Es gab schon 1957 gab es, glaube ich, den ersten Civil Rights Act, der quasi Neuzeit des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Und das war im Prinzip die Reaktion auf Brown versus Board of Education, also das Urteil des Supreme Court, das gesagt hatte, Rassentrennung in Schulen ist verfassungswidrig. Und der Civil Rights Act von 57 hat sich besonders auf das Wahlrecht bezogen. 1964, nach der Ermordung von Kennedy, hat Lyndon B. Johnson als seinen Nachfolger wiederum den Civil Rights Act vorangetrieben. Und da ging es dann um grundsätzliche Diskriminierung aus Gründen der Rasse. Und da geht es nicht nur um Wahlrecht, sondern eben auch um öffentliche Einrichtungen. Also nicht öffentliche Einrichtungen im Sinne von staatlichen Einrichtungen, sondern öffentliche Einrichtungen wie Hotels, Busse, Restaurants, Vergnügungsstätten aller Art. Also ein sehr breites Antidiskriminierungsgesetz, was eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung in der US-Geschichte hatte. Der Civil Rights Act von 1968 ergänzt dann dieses System und bezieht sich aber insbesondere auf Housing, also auf Vermietung, Verkauf von Häusern und Wohnungen. Auch hier hat eine, so zynisch es klingt, Ermordung, ein Mord den Weg geebnet, in diesem Fall der Mord an Martin Luther King im Jahr 1968. Und ja, das hat, muss man wohl leider sagen, hat es wahrscheinlich einfacher gemacht, das jetzt so zu beschließen, wie es jetzt gekommen ist. Der Fair Housing Act hat im Prinzip vier Ziele. Und diese vier Ziele, die beziehen sich auf die Werbung für Vermietung und Verkauf, bezieht sich auf die Ausübung von Zwang und Drohung rund um Miete und Kauf von Wohnungen auf Personen und auf Organisationen, die eben ja daran interessiert sind oder eben Leute unterstützen. Also Mieterverbände, sowas in der Richtung, Makler, alles das. Dann auf eine unterschiedliche Behandlung von InteressentInnen wegen ihrer Rasse. Also aus rassischen Gründen. Ich weiß, dass der Begriff Rasse schwierig ist, aber aus rassischen Gründen ist es korrekt, denn die Menschen, die aus rassischen Gründen diskriminieren, glauben ja, dass es sowas wie Rassen gibt bei Menschen. Daher die Begriffswahl. Und der vierte Grund ist, dass man sich weigert, eben einer anderen Person aus rassistischen Motivationen heraus ein Haus, eine Wohnung zu vermieten oder zu verkaufen. Das Ganze ist deswegen relativ spektakulär. Ja, erstens natürlich, weil das ein Teil der Civil Rights Gesetzgebung der 60er ist und die per se schon spektakulär ist. Zweitens aber auch, weil es eine Begrenzung von Eigentum ist. Und die Begrenzung von Eigentum, die wird eigentlich relativ strikt, relativ eng gesehen in den USA. Auch in Deutschland übrigens. Aber insbesondere in den USA bleiben wir bei dem, was ich kann. Deutsches Recht ist ja, habe ich ja nur 5 Jahre studiert. Hier bin ich ja schon sieben Monate. Genau, ist das nicht großartig. Ja, und dieser Fair Housing Act, da spielt eben immer noch eine sehr, sehr, sehr große Rolle, wie man sich denken kann. Also es gibt ja immer noch Viertel, die ja in gewisser Weise in Anführungsstrichen weiß geprägt oder so sind. Wobei das heutzutage dann offiziell eher soziale Gründe sind. Also die weißen Leute sind jetzt reiche Leute. Aber gut, da kann man aus anderen Gründen noch viel, viel, viel Kritik dran üben. Also richtige Fairness auf dem Wohnungsmarkt gibt es natürlich trotz des Namens des Gesetzes nach wie vor nicht. Aber es hat schon viel getan, um eben Segregation auch im Wohnen zu verhindern. San Francisco ist zum Beispiel eine relativ diverse Stadt in den meisten Bezirken, aber die ganz, ganz wohlhabenden Bezirke sind dann doch immer noch sehr, sehr weiß. Das ist schon auffallend. Gut, aber man kann nicht alles mit Gesetzen ändern. Es ist natürlich auch vieles, was sich über die Zeit ergeben muss. Man kann dennoch, denke ich, viel mit Gesetzen ändern. Gerade im Bereich der Vermietung. Es gehört natürlich auch zu weit, dass es hier eine riesige Krise gibt, habe ich schon mehrfach erwähnt, was Immobilienpreise angeht. Also wir sind in absurden Preisbereichen seit Jahren. Und es wird nicht besser. Es wird anderswo schlimmer immerhin. Also San Francisco ist nicht mehr der teuerste Ort hier in der Gegend, weil andere Orte teurer werden. Aber ob das jetzt notwendigerweise eine gute Nachricht ist, weiß ich auch nicht so ganz. Insofern, ja, solche Themen sind relevant und heiß diskutiert. Und an sich wollen Leute natürlich ihr Eigentum so frei wie möglich vererben und weitergeben. Wir werden noch dazu kommen, dass der Fair Housing Act nicht die einzige Beschränkung in dieser Richtung ist. Er ist aber eine nach wie vor wichtige und das seit über 50 Jahren. Das ist doch mal erfolgreiche Gesetzgebung. Das Rechtsthema der Woche. Am Samstag hat dann der FC St. Pauli mal wieder gewonnen. Das ist gut. Und er hat mal wieder auswärts gewonnen. Das ist sogar sehr gut. Das hat er in Ingolstadt getan. Das ist relativ egal. Ja, ich habe das Spiel dann doch halt im Real-Life gesehen. Also an dem Abend habe ich es gesehen. Sprich, ich konnte nicht um 4:30 Uhr aufstehen, bedauerlicherweise, um es mir live anzuschauen, aber habe dann beim Frühstück hier gesessen und mir das zu Gemüte geführt. Das ist die Art und Weise, wie ich die meisten Wochenendspiele aktuell verfolge, einfach weil es die ja, praktischste, pragmatischste Art und Weise ist und weil die Bemühungen hier irgendwie eine Art Fanclub zu gründen, ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig vorankommen. Ich bin da gerade auch nur teilweise motiviert, weil ich irgendwie zuletzt das Gefühl hatte, als Einziger da anzuschieben und als Einziger anschieben ist nervig. Ja, jedenfalls ist schon noch ein Thema, aber ist gerade nicht so intensiv Bewegung drin, muss man sagen. Muss ich auch selbstkritisch sagen. Ich bin ja sehr selbstkritisch, insbesondere auch mir selbst gegenüber. Das war Andreas Möller, glaube ich. Ja. Ja, St. Pauli gewonnen. Wetter eher mäßig nach wie vor. Ich selbst ein bisschen in der Stadt unterwegs gewesen. Also nichts Spezielles, nichts Besonderes, was man da jetzt erzählen könnte. Wenn ich sage, in der Stadt unterwegs gewesen, ist das meistens irgendwie Embarcadero oder Fisherman's Wharf oder irgendwie sowas. Chinatown, Japantown. Also ich habe dann oft kein so richtiges Ziel, sondern ja, laufe einfach ein bisschen durch die Gegend, bin irgendwie eine Zeit im Park oder was weiß ich. Aber das sind dann meistens keine spektakulären Wanderungen, sondern tatsächlich eher Spaziergänge. Das kann man hier aber sehr gut machen. Also es ist keine so wahnsinnige Autostadt wie viele US-Städte, sondern ja, man kann schon gut durch die Gegend laufen. Hier steht ein Feuerwehrauto vor dem Fenster. Das hört man vielleicht im Hintergrund. Diese Feuerwehrautos sind übrigens wahnsinnig hübsch. Also die sind so dunkelrot und so sehr, sehr stark verchromt. Sehr, sehr spektakulär. Ich nehme an, das sind so traditionelle Feuerwehrautos. Ich hoffe, es brennt nichts Wichtiges. Ich hoffe, es brennt nichts, was irgendjemandem wichtig ist. Aber es ist jedenfalls nicht hier in der Richtung, es fährt weg. Das sorgt auch für etwas mehr Ruhe im Hintergrund. Ja, genau. Also der Samstag insgesamt ein nicht spektakulärer, aber doch erfolgreicher und erfreulicher Tag. Ja, das ist diesmal eine Luxusfolge. Ich habe sowohl einen Ort der Woche als auch ein Essen der Woche. Und wir beginnen, denn ich glaube, das habe ich immer so gemacht, mit dem Essen der Woche. Das Essen der Woche ist nicht der neulich von mir entdeckte Softdrink Body Armor Light. Light natürlich mit Y geschrieben, auch wenn das ungefähr der albernste Name für einen Softdrink ist, den man sich ausdenken kann. Ich hatte aber versprochen, das in der Sendung zu erwähnen, dass es diesen Softdrink gibt. Er ist ganz lecker übrigens. Also Blaubeergeschmack irgendwie, naja, ist ganz gut, aber ist nicht das Essen der Woche. Abgesehen davon, dass es ein Getränk ist, hat er das dann doch nicht verdient. Das Essen der Woche ist eigentlich ein Restaurant der Woche. Das ist ein koreanischer Barbecue-Laden hier neben dem McAllister Tower, direkt auf der McAllister Street. Und zwar heißen die HOM. HOM Korean Kitchen, also HOM. Und das O hat so einen Strich drüber. Ich nehme an, deswegen muss es eigentlich HOME heißen. Und dann ist es ein Wortspiel mit Home. Und das habe ich jetzt gerade erst verstanden, live, während ich auf der Internetseite dieses Ladens nachschaue. Also großartiges Wortspiel. Auf der Internetseite nachgeschaut habe ich deswegen, weil ich mir nochmal in Erinnerung rufen wollte, wie das funktioniert. Und es funktioniert so, dass man erst quasi die Basis aussucht, sich des Essens. Das ist dann Salat oder weißer Reis oder Toasted Rice. Ich glaube, Toasted Rice ist irgendwas mit Gemüse drin. Oder so Wildreis. Und dann gibt es verschiedene ja, Proteinzusätze, die man eben wählen kann. Proteinzusatz klingt unglaublich chemisch, aber ja. Man kann Gemüse nehmen, man kann Barbecue-Hühnchen nehmen. Es gibt Firecracker Pork, das hatte ich neulich. Korean Steak, es gibt Tofu. Ja, und das ist alles ganz toll. Und da kann man eben noch drei extra Zutaten wählen. Also zum Beispiel Kimchi. Das Kimchi ist großartig, mit Hummerfleisch, glaube ich, ist es. Gibt es auch in vegan, aber ist in dem Fall, den ich nehme, mit Hummer, obwohl ich ja nicht so der Meeresfrüchte-Fan bin, aber Hummer geht schon. Pilze, Brokkoli, Karotten, Zucchini, grüne Bohnen, tolle Sachen. Also ich erwähne gerade möglichst viele Gemüsesorten, damit gewisse Zuhörer endlich mal wieder beruhigt sind. Aber es ist tatsächlich relativ gesund. Und ja, dieser Laden, der ist eben so, ja, der Place to go, wenn man mal keine Lust hat aufs Law Café und sich irgendwie schnell was mitnehmen möchte nach der Vorlesung oder so, dann ist das ein guter Ort. Insbesondere, weil es nochmal 15% Rabatt für Studierende der UC Hastings gibt und ich damit bei irgendwie so 10, $11 bin. Klingt nach viel, ist für die USA relativ wenig. Also klingt für Berlin nach viel. Ich nehme an, es gibt auch Regionen in Deutschland, für die $10 nicht viel sind oder 10 Euro. Es ist ein relativ günstiges Mittagessen. Es ist eine relativ großzügige Portion. Koreanisches Barbecue generell gibt es ein paar Läden, ist eine gute Sache, aber das hier ist meiner. Und damit wären wir durch mit dem Essen der Woche. Ja, aber am Sonntag gibt es wirklich nicht so viel zu erzählen. Das Wetter war immer noch nicht so grandios und da ich bis Freitag einen Outline fertig haben muss von meinem Paper im Data Privacy Recht, also eine Übersicht, eine Gliederung meiner Hausarbeit im Datenschutzrecht für alle ZuhörerInnen in Deutschland, habe ich den Sonntag teilweise tatsächlich in der Bibliothek verbrecht, genau. Habe ich den Sonntag tatsächlich teilweise in der Bibliothek vergütet. Und das war produktiv, das war äußerst produktiv, aber nicht besonders interessant. Der Vorteil bei Data Privacy ist ja, dass man relativ viel sich aus dem Internet ziehen kann und muss, einfach weil Bücher dafür meistens schon zu veraltet sind. Ich finde übrigens auch, aus dem Internet ziehen hat so ein 90er-Jahre-Klang. Also als wäre das Internet so ein Ort, wo alles feststeht und wo man sich Dinge herausholen kann. Das ist ja irgendwie auch nicht mehr so, aber ich bin ja ein Kind der 90er quasi. Irgendwie, in gewisser Weise. Ja, furchtbar. Ja, Sonntag Bibliothek und Sonntag noch ein wenig Elden Ring. Darüber habe ich ja schon gesprochen. Aber zumindest kann man sagen, es war ein produktiver Tag. Und produktive Tage muss es manchmal auch geben, gerade im universitären Leben. Das ist großartig. Also wenn mich jetzt irgendwelche ProfessorInnen hören könnten, was sie durchaus können, aber sie würden mich nicht verstehen, würden sie wahrscheinlich mein Commitment sehr loben und mir aber auch sagen, ich sollte mal ein bisschen mehr rausgehen. Ich gehe ein bisschen raus, durchaus. Ich war auch am Sonntag noch ein bisschen draußen. Trotzdem so viel zu erzählen über den Tag und ja, allgemein gibt es nicht. Ich hatte ja schon angedeutet, wir trudeln auf die Spring Break zu und die Spring Break ist tatsächlich so der Punkt, wo dann sich das Wissen ein bisschen festigt und wo man, wenn man nicht wegfährt, was ich wahrscheinlich nicht tun werde, wo man so ein bisschen auch das Semester schon mal im Blick auf die Final Exams zusammenfasst, weil dann der Teil nach den Spring Breaks offenbar viel Wiederholung ist auch. Und ja, der Sonntag war so ein erster Vorgeschmack davon, könnte man wahrscheinlich sagen. Ja, und schon ist wieder Montag. Aber halt, stopp! Wir haben ja wie versprochen noch einen Ort der Woche. Und da ich ja letztes Mal angekündigt hatte, dass ich mir ein kleines Subformat quasi überlegt habe zum Ort der Woche, ist der Ort der Woche diese Woche schon wieder ein Stadtteil von San Francisco. Und diese Woche habe ich mich entschieden für den Mission District. Ich glaube, das hat niemanden überrascht. Es gab im Prinzip, also alle, die aufmerksam zugehört haben, hat es nicht überrascht. Es gab im Prinzip zwei Möglichkeiten, das Castro und den Mission District für diese Folge, weil das wahrscheinlich die beiden prägendsten Bezirke sind und auch zwei Bezirke, die recht nah sind am Tenderloin und durch die ich relativ häufig komme. Ich habe mich für den Mission District entschieden, weil er genau das hat, was man heute ein wenig gebrauchen könnte, nämlich wunderschönes Wetter. Das ist ein bisschen skurril, aber tatsächlich ist die Lage so geschützt zwischen mehreren Hügeln und dadurch wird der Nebel so ein bisschen ferngehalten von dem Stadtteil und eben auch der Wind, der vom Meer kommt, der wird so ein bisschen rausgehalten. Das heißt, es ist tatsächlich sonniger und es ist wärmer im Mission District als in anderen Teilen von San Francisco. Ist wirklich ein bisschen skurril, aber Mikroklima ist hier eine große Sache aufgrund der Lage der Stadt. Der Mission District liegt im, ja, ein bisschen im Süden, würde ich sagen, vom Tenderloin. Und die Mission Street überraschenderweise ist so die Hauptverkehrsader. Also im Tenderloin ist es ja die Market Street, wie erwähnt, und hier ist es die Mission Street. Dort ist es die Mission Street. Die ist auch nicht weit weg, die kann ich von hier aus fast schon sehen. Die Mission Street ist weniger eine Geschäftsstraße und ist mehr so eine Straße, wo, naja, sich so kleinere Läden viel finden, könnte man sagen. Und gerade der Mission District ist sehr lateinamerikanisch in jeder Form geprägt, also viele mexikanische EinwanderInnen, viele Restaurants eben aus Mexiko, aus Mittelamerika und solchen Sachen. Es gibt diese berühmten Wandmalereien, also Graffiti wäre schon fast abwertend, das sind wirklich Wandmalereien, Murals, die man in einigen Straßen eben sehen kann und die wirklich wunderschön sind, künstlerisch. Was so die aktuellen Entwicklungen in Mission angeht, es ist ein Ausgehdistrikt, ein Ausgehbezirk auf jeden Fall. Es gibt relativ viele Bars, wo man irgendwie gut hingehen kann abends, aber es ist tatsächlich gleichzeitig auch ein Wohnviertel und es wird immer mehr zu einem teuren Wohnviertel. Es ist aktuell schon noch bezahlbar und meistens auch auf der Liste, wenn man so eine halbwegs bezahlbare Wohnung sucht, aber gleichzeitig eben auch sehr, sehr aufstrebend, sehr aufsteigend. Also man könnte fast sagen, es hat ein bisschen was von Neukölln. Relativ viele eher junge Leute mit verhältnismäßig hohen Gehältern. Das ist jetzt anders als in Neukölln, aber Neukölln hat halt auch kein Silicon Valley. Also das Neuköllner Silicon Valley ist der Prenzlauer Berg und der Prenzlauer Berg ist, naja, ist nicht das Silicon Valley. Wie auch immer. Mission District ändert halt gerade so ein bisschen sein Gesicht, wie das aber eben auch viele, viele, viele Stadtteile von San Francisco tun. Also Gentrifizierung, ganz einfaches Wort. Es ist immer noch früh am Tag. Gentrifizierung ist ein großes Thema im Mission District, wie es das überall in San Francisco ist, vielleicht ein bisschen mehr. Wenn man aber mexikanisch essen gehen möchte, und ich weiß, ihr alle wollt mexikanisch essen gehen, und das ist auch richtig so, dann sollte man das im Mission District tun, weil das mexikanische Essen im Mission District das vielleicht Beste der Welt ist, zumindest außerhalb von Mexiko. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Nee, ich nehme noch die Folge fertig auf und dann muss ich was für die Uni machen. Und vielleicht gehe ich danach aber mexikanisch essen. Das könnte man eigentlich tun, ja. Klingt gut. Ja, der Ort der Woche. Diesmal der Mission District. Am Montag dann, wie üblich, ein wenig Beweisrecht. Evidence, ja, ich schlage mich so durch. Also nach wie vor ist es kompliziert und komplex. Jetzt gerade geht es um ExpertInnen als Zeugen. Also eben Leute, die ein bestimmtes Thema aus Gründen der Erfahrung oder der Ausbildung oder sonst was besser beurteilen können, als Laien es könnten, dafür aber die Ereignisse nicht selbst beobachtet haben müssen. Das ist eine eigene Kategorie, die in Deutschland sehr Ähnliches gibt. Hier sind meiner Ansicht nach die Voraussetzungen, um Experte zu sein, etwas anders. Man muss eben keine besondere formale Bildung haben. Also es gibt einen relativ bekannten Fall, wo jemand kolumbianisches Marihuana identifizieren sollte. Und er hatte als Qualifikation, dass er über Jahrzehnte hinweg in mehr als 1000 Fällen kolumbianisches Marihuana geraucht hat. Das ist eine hervorragende Qualifikation als Experte, hat aber gereicht. Also es muss, wie gesagt, kein Fachwissen sein, sondern, ja doch, es muss Fachwissen sein, aber es muss keine formale Ausbildung sein. Es gibt da einen klassischen Film, der uns da auch als Beispiel gegeben wurde. Also der Professor arbeitet ganz gerne mit Filmen als Beispielen. Und dieser Film ist My Cousin Vinny, mein Vetter Vinny auf Deutsch. Das ist ein Klassiker, ein US-Filmklassiker, also war hier so ein bisschen Überraschungserfolg. Ich glaube, der ist in Deutschland nicht ganz so bekannt. Also es ist, Joe Pesci spielt die Hauptrolle, den man ja auch aus diversen Mafia-Filmen unter anderem kennt, nämlich Goodfellas, da ist er ja der Hauptdarsteller. Und es geht im Prinzip, ja, es geht um einen Mordverdacht und eine Gerichtsverhandlung und viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht spoilern. Jedenfalls kann man sich gut anschauen, ich habe das auch schon gemacht. Mein Vetter Vinny ist der deutsche Titel, My Cousin Vinny im Original, der überraschende Titel. Was ich erstaunlich finde am deutschen Titel ist, dass sie tatsächlich die Schreibweise von Vinny verändert haben. Also Vinny im Englischen von Vincent abgeleitet, V-I-N-N-Y, und im deutschen Titel heißt es tatsächlich Winnie, wie Winnie, Winnie Pooh. Das ist absurd, aber das ist ja immer so ein bisschen die Tendenz bei deutschen Filmtiteln. Wo war ich? Ach ja, Beweisrecht. Genau, und da gibt es unter anderem eine Zeugenvernehmung einer Expertin für Autos, die uns als Beispiel für eine Expertenmeinungen vorgespielt wurde. Dann gab es noch ein wenig Data Privacy. Da sind wir beim Thema Big Data angekommen und haben über Datenbroker gesprochen. Datenbroker sind Unternehmen wie unter anderem Oracle, die ohne selbst direkten Kundenkontakt zu haben, Daten vom einen Punkt an den anderen verkaufen. Also so ein bisschen die Schattenwirtschaft in der Datenindustrie. Und das ist natürlich dementsprechend ein relativ interessantes Thema, weil viele Menschen vermutlich gar nicht sich bewusst sind, dass es Data Broker gibt. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob euch das Konzept Real-Time-Bidding oder RTB irgendwas sagt. RTB ist die Art und Weise, wie die personalisierten Anzeigen auf eure Webseiten kommen. Wenn ihr eine Website aufruft, dann stellt ihr eine Anfrage an den Server, dass man bitte diese Website haben möchte. Der Server hat einige Freiflächen auf der Seite und stellt dann wiederum eine Anfrage an einen, ja, eine Art Makler. Das ist im Regelfall übrigens Google, die Werbeanzeigen vertreiben. Und dieser Makler, der gibt dann quasi Daten an seine Kunden weiter über diese Anfrage an den Server, die ihr gestellt habt. Und die Kunden, die geben dann Gebote ab, was sie zahlen wollen dafür, dass euch die und die Werbeanzeige angezeigt wird. Das merkt ihr gar nicht, das ist passiert während der Ladezeit der Internetseite. Aber in diesem Real-Time-Bidding-Prozess werden natürlich Daten von euch übertragen. Ne? Also ihr habt ein Profil bei, ja, im Regelfall wird es Google sein oder bei eben dem anderen Werbemakler. Und dieses Profil sagt den Kunden oder Kundinnen, also den Firmen, die bieten, was ihr so mögt und was man euch vielleicht in Form von Werbung anbieten könnte. Natürlich gibt es Bieter, die gar nicht so sehr daran interessiert sind, eine Anzeige zu schalten, sondern die nur die Daten haben, abgreifen wollen. Und das ist natürlich auch nochmal ein großes Problem. Aber generell ist es ein relativ großes Problem, dass es so einen Prozess gibt, der, glaube ich, weithin wahrscheinlich nicht so richtig bekannt ist im Ablauf. Und da sind wir wieder bei meiner zentralen These, dass Bewusstsein, Awareness wahrscheinlich das Wichtigste im Datenschutzrecht ist. Also wenn man weiß, auf welche Weise und in welchem Umfang Daten übertragen und transferiert werden, dann geht man vielleicht auch anders damit um. Das ist meine Vermutung. Ob sie stimmt, werden wahrscheinlich die nächsten Jahre zeigen. Ich habe danach versucht, einkaufen zu gehen. Montagabend um 18:30 Uhr einkaufen gehen ist eine unfassbar dämliche Idee. Also auch wenn die Läden hier sonntags ja offen haben. Die Schlange im Trader Joe's ging bis zum Eingang. Ich habe mich umgedreht und bin gegangen und das war dann mein Montag. Am Dienstag ging es dann um Durchsuchungen in Criminal Procedure. So weit, so wenig originell. Durchsuchungen ohne Beschluss. Eine weitere Ausnahme vom Durchsuchungsbeschluss, nämlich wenn man jemanden festnimmt, dann braucht man unter Umständen auch keinen Durchsuchungsbeschluss. Aber nur dann, wenn man seine Person durchsucht oder aber Bereiche, auf die er direkt zugreifen kann oder sie. Also wenn man zum Beispiel Autofahrer festnimmt, Autofahrerin, dann gilt das auch für das Auto selbst. Es sei denn, man hat die Fahrerin, den Fahrer schon weggeschlossen im Streifenwagen, dann darf man das Auto nicht mehr durchsuchen. Ist alles ein bisschen skurril, aber ist nun mal so. In der Mittagspause hätte es eigentlich eine Veranstaltung geben sollen der Federalist Society. Die Federalist Society, um sie ein bisschen kurz vorzustellen, aber auch nicht zu lang, ist eine Vereinigung von konservativen JuristInnen, die unter anderem für einen Großteil der Richterernennungen von Präsident Trump verantwortlich zeichnete, also die Vorschläge geliefert hat. Sämtliche konservativen RichterInnen des Supreme Court gehören der Federalist Society an. Die Federalist Society ist mithin eine Organisation, die ich persönlich nicht unterstütze. Um ihrem Ruf alle Ehre zu machen, hat sie, also ein Professor an der UC Hastings ist im Wesentlichen dafür verantwortlich und oftmals gibt es auch einen Studenten, wobei ich den noch nie gesehen habe, der da irgendwie mitarbeitet. Ob es ansonsten wirklich Mitglieder gibt, weiß ich nicht. Aber selbst hier gibt es natürlich RepublikanerInnen und selbst hier gibt es natürlich auch Erzkonservative, beziehungsweise ja, diese Pöbel-RepublikanerInnen, diese Trump-Fans halt. Selbst die gibt es hier wahrscheinlich. Konservative, meine Güte, sind, ich bin nicht deren Meinung, aber zumindest ist man stilistisch vielleicht auf einer Seite. Bei Trump-AnhängerInnen sieht das anders aus. Muss ich jetzt auch nicht vertiefen. Ich habe auch gar keine Zeit mehr, denn ihr wollt ja alle nach Hause. Jedenfalls, diese Federalist Society hatte jemanden eingeladen, einen Professor, einen ehemaligen Professor aktuell der Georgetown University in Washington, der dummerweise über die Supreme Court-Nominierte von Joe Biden einige rassistische Tweets verfasst, abgesondert hatte. Und das kam insgesamt nicht so gut an, weder bei Georgetown noch an der UC Hastings. Deswegen gab es Proteste gegen diese Veranstaltung, die in meinem Property-Hörsaal stattfinden sollte. Und deswegen jetzt auch erstmal verschoben ist. Das ist ein relativ positives Ergebnis. Also auch solche sozialen Konflikte, selbst an einer, denke ich, schon sehr liberalen Law School, setzen sich fort und finden sie sich. Dennoch nur in aller Kürze, denn mehr Aufmerksamkeit hat diese Gruppe zumindest in ihrer Form an der UC Hastings nicht verdient. Das war im Prinzip auch das Interessanteste, was was haben wir Dienstag passiert ist. Da der Mittwoch ja gerade erst angefangen hat, habe ich jetzt noch 15 Sekunden Zeit, um die 40 Minuten nicht zu reißen. Und der Mittwoch wird, behaupte ich, ein ganz großartiger Tag, denn jetzt kommt gerade auch die Sonne aus dem Nebel raus. Und ich schaffe es. Ich würde sagen, wir hören voneinander.